ARD. Sprechen wir über Rufmord und Hate Speech. Das Weihnachtsspecial des SWR Kultur True Crime Podcast. Mit Holger Schmidt, dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer und Renate Künast.
Frohe Weihnachten rufe ich Ihnen zu, liebe Hörerinnen und Hörer. Es ist schon wieder soweit. Das Jahr ist um und das bedeutet, wir widmen uns der traditionellen, spezial gelagerten Sonderfolge. Und dazu begrüße ich natürlich wie immer Mr. Strafrecht Thomas Fischer.
Hallo, Herr Schmidt.
Und heute unseren Ehrengast, die Bundestagsabgeordnete, Rechtsanwältin und frühere Bundesministerin Renate Künast. Hallo.
Hallo, Herr Schmidt.
Frau Künast, die Rituale dieses Podcastes zwingen mich, eine fiese Eingangsfrage zu stellen.
Das fängt ja gut an.
Ja, allerdings hat sich gewohnheitsrechtlich herausgebildet, dass Gäste von der fiesen Eingangsfrage verschont werden, es sei denn, sie bestehen darauf, selbst die Frage abzubekommen. Was machen wir jetzt? Geben wir die Frage Thomas Fischer oder möchten Sie sie haben?
Ich nehme sie.
Sie nehmen sie. Die Frage lautet, warum war Thomas Fischer gleichermaßen begeistert und skeptisch, als wir auf die Idee kamen, Sie, Frau Künast, zu einer Fallbesprechung einzuladen? Begeistert, weil er die Idee gut fand. Skeptisch, weil Sie die ein oder andere fiese Begegnung schon hatten?
Och, naja, ich glaube gar nicht, dass er skeptisch war, weil Thomas Fischer ist ja einer, der gerne in der Sache streitet, im Sinne von Diskussion. Und ich glaube, er legt es selber darauf an, auch mal strittig loszugehen. Das gehört wahrscheinlich zu seinem Lebensvergnügen dazu.
Also fiese Eingangsfrage an Sie, Thomas Fischer. Warum waren Sie skeptisch? Denn Sie haben ja gesagt, wenn sie denn mit mir spricht.
Nein, ich war nicht skeptisch, sondern ich war in freudiger Erwartung. Aber ich konnte mich dunkel erinnern, dass wir beide schon mal anlässlich einer Sitzung des Rechtsausschusses vor längerer Zeit, vor verjährter Zeit, uns nicht ganz einig waren.
Nicht ganz.
Aber das führt natürlich, sagen wir mal, unter Profis nicht dazu, dass man dann 7 Jahre später skeptisch sein sollte.
Was war da los? Kampf der Titanen, stelle ich mir jetzt so vor.
Nein, ich glaube,
es ging um das Sterben, oder?
Nein, es ging nicht ums Sterben, sondern ums 50. Strafrechtsänderungsgesetz mit der Neufassung des Sexualstrafrechts. Und ich habe insgesamt eine etwas skeptische Haltung gegenüber den Sachverständigenanhörungen im Rechtsausschuss. Und die gebe ich gelegentlich auch zum Besten. Und von daher hätte das möglicherweise nachwirken können, weil Frau Künast damals ja Vorsitzende des Ausschusses war.
Aber alles rechtsverjährt, Frau Künast.
Was heißt verjährt? Also Thomas Fischer hat da ein bisschen elegant rumgepoltert. Was soll sein? Das ist ja noch das geringste der Probleme, die man hat. Es kommt ja im Wesentlichen darauf an, dass man mit jemandem inhaltlich diskutiert und innerhalb einer Diskussion am Ende weiterkommt. Und da hatten wir genug oder habe ich genug Texte gelesen.
Elegant rumgepoltert merke ich mir für künftige Beschreibungen von Thomas Fischer. Doch genug des Süßholzraspelns. Wir wollen heute über Rufmord im Speziellen und im Allgemeinen sprechen, über Hasshetze, Strafbarkeit und Prävention. Hören wir kurz rein, worum es geht.
Du dummes Stück grüne Scheiße, einfach die Fresse halten. Ich habe im Netz Hassbotschaften bekommen, wie Männer sie auch bekommen. Aber in der Rolle als Frau kriegt man immer noch was obendrauf, nämlich sexualisierte Gewalt. Fängt bei Drecksfotze an. Das Ziel von Hass ist, Menschen aus der Gesellschaft rauszudrängen. Es hat sogar gesagt, das Bundesverfassungsgericht, es ist im öffentlichen Interesse, dass Menschen, die sich in Ämtern für diese Gemeinschaft engagieren, erfahren, dass ihr Persönlichkeitsrecht geschützt wird. Und das ist eigentlich ein revolutionärer Satz.
Frau Künast, unzweifelhaft waren das alles Sie. Es war uns ein leichtes, im Archiv des SWR Sendungen, Beiträge und Interviews zu finden, in denen Sie etwas über Hass und Hetze und die rechtlichen Probleme, auch Ihre eigene Betroffenheit gesagt haben. Ich denke, viele Hörerinnen und Hörer wissen es. Sie haben sich schon seit Jahren dieses Themas angenommen. Sie thematisieren verbale Angriffe, Beleidigungen, gewaltsame Sprache, ganz grundsätzlich, aber auch das, was Sie selbst abbekommen. Wie hat das angefangen? Gab es ein Ereignis, eine konkrete Beleidigung, einen Post, bei dem Sie gesagt haben, jetzt ist gut?
Der Silvesterabend am Kölner Dom 2015-16. Das war dieses erste Silvester, an dem es massive Übergriffe, sexuelle Belästigung und so gab. Und ich war danach in einer Fernsehsendung, einer Talkshow, ich glaube, es war Hart, aber fair, und habe nicht das Spiel mitgemacht, dass da die Inszenierung dieser Talkrunde war. Alle schlimme Nordafrikaner, es waren scheinbar viele Nordafrikaner, Ja, so ein bisschen sprang mir da der Draht aus der Mütze. Ja? Also Leute, die sich sonst, wenn es um häusliche Gewalt geht, um die Tatsache, dass ungefähr 60% aller Gewaltdelikte im sozialen Nahraum gegenüber Kindern, Ehefrauen und so passieren, sich dafür gar nicht interessierten, aber jetzt plötzlich. Und ich weiß, dass ich in der Sendung auch gesagt habe, gut, zu jemandem, ich nehme Ihnen das ab, dass Sie Frauen schützen wollen, was ja eigentlich richtig war. Sowas darf sich nicht ereignen, ja. Aber dann müssen sie eben auch diesen anderen Teil der häuslichen Gewalt und andere Dinge mitnehmen, ja, und sich darum kümmern. So, am nächsten Morgen in Berlin um 10 Uhr hatte ich, damals hieß es noch Facebook, ich glaube 270 Kommentare. Das war damals viel. Und du musstest sehr lange scrollen, um mal eine normale, scharfe Kritik zu kriegen. Was sie gerade eingespielt hatten, waren die Dinge, die mir da gesagt wurden. Auch zum Beispiel, du müsstest auch mal von einer Gruppe Nordafrikaner durchgefickt werden, dann wüsstest du, um was es geht. Wir haben Strafanträge gestellt und jetzt kam die Reaktion von Staatsanwaltschaften. Also das ging so wie Facebook Irland, wo sie ihren Europasitz haben, gibt die Daten nicht raus oder USA gibt sich oder das müssen sie aushalten, wenn sie in der Politik sind und ähnliches. Und dann habe ich diese Anzeigen öfter gemacht und Anträge und habe gemerkt, dass hier sowohl bei der Regulierung fürs Netz, für diese Plattform, die Meinungsbildung, also Leute rausdrängt oder auch politische Meinungsbildung massiv beeinflusst, wie wir heute wissen, dass es dafür zu wenig Regulierung gibt, dass aber auch Staatsanwaltschaften und Gerichte nicht vorbereitet waren und gar nicht gemerkt haben, dass eine Beleidigung, die mir jemand draußen auf der Straße einmal sagt, faktisch in einem anderen Kontext stattfindet als etwas, was 10.000, 20.000 hören, lesen und noch wiederholt wird. Und das war für mich der Punkt, dass ich angefangen habe. Ja. Ich habe mich auch geärgert über die ganzen Einstellungen. Wissen wir nicht, können wir nicht, müssen sie aushalten. Und jetzt sage ich noch einen Satz, was mich richtig erzürnt hat, war zu denken, dass Politiker das aushalten müssen. Weil dann engagiert sich für dieses Land niemand mehr.
Genau, ich glaube, es ist die Frage, da werden wir sicher auch noch drüber sprechen, was das Aushalten angeht. Also, dass Politiker, Politikerinnen in der Öffentlichkeit stehen und Feedback kommt, das ist, glaube ich, unstrittig, aber wir reden ja über das harte Feedback. Wir reden über das, was Beleidigung, was eher verletzend, was unter Umständen strafbar ist, oder? Oder
ja.
Wo ist so die Grenze von Kritik?
Naja, also Straftat ist Straftat, ja. Also man könnte jetzt sagen, warum soll eigentlich ein Politiker keinen Strafantrag oder Strafanzeige erstatten, wenn Otto Normalverbraucher es tun würde und könnte? So, der Tatbestand der Beleidigung ist ja nicht dazu da, dass niemand einen Antrag stellt, ja, und andere Sachen auch oder nicht anzeigt. Und wenn man als Politikerin alles anzeigen würde, wäre man schwer beschäftigt. So viel Personal haben wir gar nicht. Deshalb gucke ich eigentlich manchmal exemplarisch. Also wenn ich das Gefühl habe, verwirrte Person und deren Timeline im Netz gibt das gar nicht her, denke ich, oh, okay, weg.
Lohnt nicht, ja.
Aber du siehst natürlich, dass es Leute gibt, die das systematisch betreiben. Meinetwegen viel an AfD oder anderen dranhängen und was ich zum Job machen. Und da weiß man dann halt, dass die schwere Straftaten oder Rechtsextremismus, aber auch Mobbing-Sachen sich nicht erst entwickeln, wenn du ab Volksverhetzung und richtigen Bedrohung aufwärts anfängst, sondern die Beleidigung, Menschen einzuschüchtern, systematisch und orchestriert einzuschüchtern, ist ja der Beginn dieser ganzen Geschichte. Und mittlerweile gibt es, haben wir auch in Österreich, richtige Hetzjagden auf Menschen. Ja, so digitale Hetzjagden. Frau Kellermeier, Gynäkologin, die Abtreibung machen, ihr Leben endete im Suizid.
In den Tod
und da konnten Patientinnen nicht mal mehr in deren Büros gehen, weil da sogenannte Lebensschützer standen und. Also das ist eine ganz andere Form von Kriminalität, eine ganz andere Form von Meinungsmanipulation. Und da finde ich es dann richtig. Also wir haben auch das Recht und ich persönlich habe immer das Gefühl, es geht gar nicht nur um mich. Es geht darum, dass sich das nicht ausbreitet und deshalb geht es ja auch um gesetzliche Regelung auf europäischer Ebene und so.
Ja, klar.
Das ist eben auch Verteidigung der Demokratie.
Ja, da kommen wir sicher gleich hin. Thomas Fischer, erst nochmal die Frage an Sie. Sie publizieren nicht nur diesen meinungsstarken Podcast, sondern auch streitbare Kolumnen. Da bekommen Sie ja wahrscheinlich auch allerhand ab. Sie haben an dieser Stelle neulich gesagt, hier im Podcast, sogenannte soziale Medien verfolgen sie gar nicht. Aber ich kann mir vorstellen, trotzdem gibt es ja eine Menge Reaktionen hier im Podcast. Was wir so an Rückmeldungen bekommen, ist vergleichsweise harmlos. Da wirft man uns Mansplaining und Besserwisserei und solche Dinge vor. Aber das ist ja alles harmlos. Und sonst in Ihrem Leben kommt da auch schon mal richtig verletzende Kritik?
Ja, also zum ersten Teil Ihrer Frage. Ich bin schon seit 25 Jahren, also seit es, sagen wir mal, jetzt dann doch massiv losging mit den sogenannten sozialen Medien bin ich da abstinent. Also ich habe von Anfang an den Eindruck gehabt, dass es eine Chaotisierung der gesellschaftlichen Kommunikation, mit der ich eigentlich nichts zu tun haben will. Ich habe niemals irgendeinen Account auf irgendeiner dieser Plattformen gehabt und nehme das auch nicht zur Kenntnis. Ehrlich gesagt, es interessiert mich auch nicht. Ja, und ich persönlich habe nicht das Bedürfnis, ich bin ja in einer ganz anderen Position als Frau Kühners, als eine öffentlich tätige Politikerin, ich habe auch nicht das Bedürfnis, da jetzt irgendwelchen Followern meine morgendlichen Weisheiten mitzuteilen oder irgendwelche Daten aus meinem Leben oder sonst was. So, deshalb bin ich davon, sagen wir mal, nur sehr eingeschränkt tangiert. Gelegentlich kommt was zu mir, aber ich habe das bisher immer ignoriert. Ja, manche Sachen sind natürlich wirklich schon massiv, auch mit so einem gewissen Bedrohlichkeitsanteil massiv. Da kann man mal darüber nachdenken, aber ich habe da bisher nichts unternommen dagegen, weil mir das erstens, ehrlich gesagt, zu blöd ist und aber auch irgendwie zu anstrengend, muss ich gestehen. Ja, wenn das sich häufen würde oder wenn es regelmäßig käme oder wenn sich da solche Strukturen entwickeln würden oder sich gar zeigen würde, dass, was ja gelegentlich vorkommt, so eine Aktivitätshetze durchgeführt wird. Ja, so wie Frau Kühners gesagt, richtige Hetzjagden auf Menschen, ja, die dann teilweise wiederum zu faktischem Verhalten von Dritten führen. Ja. Ich erinnere mich, da gibt es ja auch ganz beeindruckende oder sagen wir bedrückende Fälle. Dann wäre das wahrscheinlich anders. Aber ich persönlich bin davon aus diesen genannten Gründen nicht sehr betroffen.
Ist das ein guter Weg, Frau Kühners, den Thomas Fischer wählt? Sie haben gerade gesagt, letztlich geht es ja auch um die Verteidigung der Demokratie. Jetzt könnte man ja andererseits sagen, ist doch eigentlich ein guter Move zu sagen, ich nehme es gar nicht zur Kenntnis, schütze mich vielleicht auch so ein bisschen selber, aber vielleicht in Ihrer Rolle, in Ihrer Situation nochmal anders als bei Thomas Fischer, da ist dieses nach außen wirken und dieses, was macht das mit der Gesellschaft und wie wird das immer größer, wenn wir es alle tatenlos hinnehmen, dass man so eine Sprache pflegt, oder?
Naja, Thomas Fischer hat sich herausgenommen, sich persönlich da rauszubegeben oder gar nicht erst reinzubegeben. Ja? Klug führt zu einem ruhigeren Leben. Aber ich glaube, dass er in der Welt des Strafrechts oder der Kommentierung von Fällen gar nicht drum rumkommt. Weil nämlich dann, wenn er meinetwegen den Angriff in Halle auf die Synagoge kommentieren würde, Hanau, Breivik in Oslo, Christchurch-Gasse. Und es gibt so viele, die animiert werden durch digitale Animation. Und dann gibt es im Analogen eine Tat, ja, dass sich auch noch jemand wie in Halle sozusagen eine Waffe baut, weil er Anleitung im Netz findet und dann so hochgejatzt ist, dass er losgeht und versucht, in Halle auf die Synagoge zu kommen, in der Menschen sich eingeschlossen hat, Angst haben. Die Tür war so ganz altmodisch aus dickem Holz. Aber zwei andere Menschen auf der Straße und in einer Dönerbude sind ermordet worden, dann kommentiert er das ja auch. Also insofern hat er damit zu tun. Und ich will sagen, also der ganze Kriminalitätsbereich hat sich ja verändert. Auch bei den Spielen, den Games im Netz gibt es halt einige, wo sich Rechtsextreme organisieren. Also da machen die da irgendwelche Länder erobern Spiele und nennen ihre Gruppen meinetwegen 88, was zweimal das H im Alphabet und damit Heil Hitler meint. Oder es gibt Cybermobbing und es gibt am Rande von Spielen so Diskussionsfunktionen, wo junge Mädchen animiert werden und ältere Männer behaupten, sie seien auch 18, 19, 20 und dann geht's ran, zeigt mal Nacktbilder. Also die Welt hat sich verändert. Nicht nur, dass so im digitalen Raum Straftaten entstehen, zum Beispiel bildbasierte digitale Gewalt oder so, Volksverhetzung massiv. Und das ist ja auch so, Antisemitismus, Gewalt gegenüber Jüdinnen und Juden wird da aufgehetzt. Sie erreichen sofort Zehntausende Menschen und immer wieder. Also es verändert die Kriminalitätswelt auch und deshalb glaube ich, dass Thomas Fischer am Ende doch betroffen ist. Er hat sich selber aber, verstehe ich ja auch, sozusagen für sich selber aus diesem Zirkel rausgenommen. Für mich war es immer so, es war und ist teilweise auch ein Kommunikationsort, in dem man sich verbreitert. Und ich habe dann immer gesagt, wenn Leute, Politiker gesagt haben, ich gehe da ganz raus, habe ich gesagt, ich will mir das nicht erlauben für mich selber, weil ich erfahren will als Mitglied des Bundestages, wie sich Kriminalität, gesellschaftliche Meinungsbildung, Hass oder so und Desinformation bewegen. Also es geht von der Straftat, Gewalt bis hin zur Frage, wie wird eigentlich Meinungsbildung bei Wahlen manipuliert. Also insofern ist es fast leider ein Arbeitsauftrag, da reinzugucken.
Und der andere Teil der Medaille der sogenannten sozialen Medien, brauchen Sie das für Reichweite? Brauchen Sie das für Kontakt zu Wählerinnen und Wählern? Würden Sie vermisst werden? Ist das ein, sagen wir mal, parteitaktisches Instrument dann doch mit dem Preis, den es hat?
Ja, so hat es ja eigentlich angefangen. Ne? Früher hieß es mal, we are connecting people. Ja? Und dann hat man aber ja einen Hass faktisch zugelassen, weil man nicht unter das Wort Medienjournalismus fällt, also diese Pflichten auch nicht hat. Ja? Weil man selber ja nicht kommuniziert, sondern andere nur kommunizieren lässt. Und der Algorithmus ist noch nicht als du manipulierst doch oder machst Meinung eingestuft. Da haben wir nur jetzt europäisch auch Transparenzregeln neu. Ja, es ist ein Ort der Kommunikation. Es ist auch wunderbar. Du kannst dich mit Leuten zusammentun, du kannst Sachen erzählen, fragen. Ich kann mit einer Gruppe von Textilarbeiterinnen in Bangladesch mich auftauschen. Die können mich erreichen und sagen, da ist ein Problem, könnt ihr euch mal drum kümmern. Hm. Also es hat eine Chance, ein Wissen. Du kannst quasi reisen und kommunizieren. Und das ist gerade das, sag ich mal, irre. Aber unterschiedlich. Also wenn man auf TikTok guckt, ist das sozusagen der ganz schnelle, hippe, spontane, vielleicht tänzerische Einfluss. Und da sieht man ja zum Beispiel die AfD mit riesen Followerzahlen, dass sie den Leuten richtig was einredet. Du wirst halt, wenn du da stundenlang drin bist, in deiner Wirklichkeit ausgerichtet. Ja, und
oder bestätigt, je nachdem, wo deine Wirklichkeit herkommt.
Neu ausgerichtet, bestätigt oder manchmal immer tiefer reingezogen. Und ich würde mal sagen, nicht trivial. Der Brexit in der EU ist sozusagen von russischen Trollfabriken, aber auch von US-Hedgefondsmanagern finanziert und gemacht worden. Viel Geld, viele Bots unterwegs. Vielleicht wäre das Ergebnis dann knapp andersrum gewesen, sodass Großbritannien noch bei uns wäre.
Thomas Fischer, wie häufiger an dieser Stelle, so am Anfang einer Folge, frage ich mich, in welche Richtung biegen wir ab? Wollen wir uns erstmal die Straftatbestände, um die es gehen könnte, anschauen? Wollen wir der Versuchung erlegen, über dieses wunderschöne Wort Rufmord einen Moment nachzudenken, wo wir auf der einen Seite ja irgendwie die Meinungsäußerung oder die eigene Betroffenheit und dann eben doch dieses maximale Morddelikt haben? Helfen Sie mir oder stehe ich alleine vor der Kreuzung und muss mich wieder selber entscheiden, wie wir abbiegen?
Bin wie immer weitgehend einverstanden mit allen Richtungshinweisen, die Sie geben. Will aber noch zum letzten Thema noch was nachtragen. Natürlich bin ich insoweit betroffen, als ich mich auch äußernd in der Welt bewege und das natürlich auch zur Kenntnis nehme, wie sich die anderen äußern. Und ich bin natürlich mitnichten der Meinung, dass man im Sinne von die Gesellschaft solche Entwicklungen und vor allen Dingen solche krassen Fehlentwicklungen irgendwie hinzunehmen habe. In einem gewissen Umfang wird man das leider, muss man sagen, hinnehmen müssen. Wir kommen vielleicht noch dazu, wie man das vielleicht etwas mehr noch regulieren oder einschränken könnte. Was ich einerseits gesagt habe, hat sich wirklich nur darin erschöpft, dass ich sage, ich persönlich werde nicht so häufig beschimpft oder bedroht, dass ich da jetzt dann irgendwie unruhig werde oder schlecht schlafe. Aber natürlich kriege ich auch irgendwelche Nachrichten, in denen steht, wo hältst du denn mal wieder einen Vortrag, damit ich dir Säure ins Gesicht spritzen kann, du fette Sau. Oder sowas. Das erzeugt dann natürlich kurzfristig schon Unwohlsein, um nicht zu sagen Übelkeit. Aber das ist mir dann auch egal. Ja, das sind halt Leute, die sich da in einem dunklen Bereich bewegen, also im dunklen Geisteszustandsbereich bewegen und denen das ein Bedürfnis ist. Vieles, ganz vieles hängt ja zusammen mit den Voraussetzungen der Anonymität. Und soweit die Anonymität aufgebrochen würde oder als aufbrechbar jedenfalls im Raum steht, verändert sich das Verhalten von Leuten, jedenfalls in einer relativ hohen Zahl. Das Zweite, was Frau Kühners gesagt hat, war ja völlig richtig. Die, sagen wir mal, Strukturbedingungen des Internet und dieser sozialen Medien führen dazu, dass sich super gut Interessengruppen finden können, die sich sonst nie finden würden. Ja, früher saßen einzelne, sagen wir mal, Außenseiter oder einzelne besonders Betroffene von irgendwas oder besonders Interessierte, die saßen da und sagten, da gäbe es doch irgendeinen Mensch auf der weiten Welt, der auch gerne Flugzeuge aus Streichhölzern baut. Und jetzt ist das kein Problem, ne? Da findet man halt irgendeinen Kumpel in Südkorea oder in Arkansas und dann macht das auch schon seit 40 Jahren. Eine tolle Gruppe bildet sich, das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist natürlich, dass die Idioten und die Rechtsradikalen und die Gewaltinteressierten und die Menschenverächter das ebenso schaffen. Ja, früher saßen die halt alleine daheim mit ihren Bildern oder Tattoos oder Lanzerheften und jetzt sammeln die sich halt in riesigen Gruppen, bestätigen sich ununterbrochen selbst, weil sie ja anderes Zeug gar nicht mehr lesen. Und das führt natürlich zu, sagen wir mal, starken Verwerfungen und Manipulationen in einem hohen Umfang und auch in einem besorgniserregenden Umfang.
Ich will jetzt nicht vom eigenen Thema weg, aber eine Frage muss ich mir dann doch noch rausnehmen an der Stelle. In Ihrer Disziplin im Strafrecht, und da sind Sie ja, ich sage jetzt einfach mal, Meinungsführer, und da wird ja eigentlich auch intensiv diskutiert und gestritten und da werden dann möglicherweise die Argumente ausgetauscht in so Randbemerkungen in der wissenschaftlichen Veröffentlichung, völlig fehlgehend hingegen Fischer, siehe Randnummer irgendwas. Ist das eine andere Art des Streitens oder haben Sie am Ende des Tages vielleicht auch den Gedanken, dass irgendjemand, der Ihnen da was ganz Hässliches wünscht, vielleicht dann ein kleiner frustrierter Richter am Amtsgericht ist, der es Ihnen jetzt mal richtig zeigen will?
Ja, das wäre ja nicht schlimm. Also mir kann es ja jeder gerne zeigen wollen, da habe ich nichts dagegen. Und wenn mir einer sagt, abwegig Fischer, dann meint er halt, dass es abwegig ist. Ja, das ist ja keine Beleidigung, sondern es ist halt eine scharfe Kritik. Und es geht ja nicht darum, dass wir uns gegenseitig immerfort irgendwie sagen, dass wir uns alle toll finden und lieb haben. Also im Grunde genommen, im Grundsatz ist ja relativ klar, wir haben im Strafgesetzbuch eine ganze Reihe von Vorschriften, die sich mit solchen Fragen beschäftigt. Das sind einerseits die Beleidigungstatbestände, die ja auch in den letzten Jahren ergänzt wurden. Zum Beispiel um die verhetzende Beleidigung, 192a StGB, oder um die Straferhöhung für im politischen Leben stehende Personen in 188. Wir haben darüber hinaus natürlich Bedrohung. Wir haben den Nachstellungsparagrafen 238. Im Grunde genommen ist sozusagen das faktische Spektrum dessen, was sich da kommunikativ tut, ist schon relativ umfassend erfasst. Ich würde mal sagen, ich sehe da im Moment jetzt keine Lücken weitere. Und diese Vorschriften sind ja dazu da, damit sie angewendet werden. Und man kann ja nicht sagen, Politiker oder Journalisten oder Strafrechtskommentatoren, die müssen das aber hinnehmen, dass diese Straftaten gegen sie begangen werden. Das ist ja fernliegend. Also selbstverständlich muss das überhaupt niemand hinnehmen. Niemand muss es hinnehmen. Wer beleidigt, gemobbt, bedroht, beschimpft, öffentlich niedergemacht wird oder verleumdet, der hat das gute Recht, wenn er es will, wenn es ein auf ihn bezogenes Delikt ist, einen Strafantrag zu stellen. Faktisch geht's ja in der Regel um die Durchsetzung, um die Durchsetzbarkeit und um die Durchsetzung.
Und trotzdem, Frau Künast, haben Sie es anders erlebt. Sie haben die Strafanträge gestellt und dann schreibt der Staatsanwalt zurück, Neuland, weiß ich nicht genau, Irland, Ausland, keine Ahnung, eingestellt. Oder wie muss ich es mir vorstellen?
Ja, genau so war das. Aber das ist jetzt ja auch schon fast 10 Jahre her. Mittlerweile hat sich glücklicherweise was entwickelt, dass es Schwerpunktstaatsanwaltschaften gibt oder so kleine Dezernate, dass sie auch teilweise fortgebildet werden. Ich bin sogar, muss ich mal jetzt lobend sagen, ja, ich bin sogar dann bei der Fortbildungsakademie, Polizeiakademie Niedersachsen zum Vortrag eingeladen worden für die Führungskräfte, weil sie mehr verstehen wollten, was da passiert. Also Wirtschaftsstrafrecht informiert man sich auch, wie es geht. Das machst du nicht einfach so, ich habe 2 Staatsexamen und dann fummelt man damit im Paragraphen rum. Man muss schon verstehen, wie das funktioniert oder wie Cum-Ex funktioniert. Ja?
Oh, genauso, reizen Sie bitte Thomas Fischer an dieser Stelle nicht. Na, oh, das
okay,
ist gefährlich.
So, naja, aber genauso muss man eben auch verstehen, wie das wirkt. Und dass es eben nicht die einmal auf der Straße das A-Wort entgegengeschleudert ist, sondern dass dahinter Strukturen stehen, die man erkennen muss. Und das muss ich sagen. So, ihr habt zum Beispiel die Polizeidirektion da Hannover, von denen habe ich schon öfter Post gekriegt. Die machen ihren Job richtig gut. Sie gucken sich auch an, also nicht einfach der Kleine hier und da, dem das mal rausrutscht, sondern sie gucken sich auch die Timelines an, wer das wie systematisch betreibt. Und dann kriegst du plötzlich Post, wo drin steht, wir haben hier jemanden, der hat sie und so viele andere beleidigt und wir fragen sie, ob sie einen Strafantrag stellen. Und ich sehe, und das ist auch nötig, und dann schreiben viele von uns das auch gleich, da hast du quasi mit dem Beleg die Basis für die Anlegung einer Akte gleich mitgeschickt. Und ich glaube, dass das auch nötig ist, weil Leute es eben systematisch betreiben. Und die so im Nukleus sind, das ist ja auch Aufgabe vom Bundeskriminalamt, die mittlerweile da auch sich mit beschäftigen, dass du wirklich analysierst, was passiert da. Und du musst quasi diese Netze, den Fokus dieser Spinnennetze immer finden und musst denen auch eine Grenze aufzeigen. Und deshalb ermuntere ich auch alle Kolleginnen und Kollegen ab einer bestimmten Schärfe oder so, mach das. Und sage auch immer Richtung Staatsanwaltschaft und so weiter, jetzt stellt nicht ein, weil woanders ein Verfahren ist. Manche machen das so weiter und sagen, ja, da ist in Berlin, in Halle ist ein Verfahren gegen den. Und wenn alle immer einstellen und das Gericht selber auch noch sagt, na, die 1-2 Fälle, wo die Beweisaufnahme so schwierig ist und aufwendig ist, die stellen wir auch noch ein, So, dann kommst du ja nie dazu, dass irgendjemand, der jahrelang Politiker bearbeitet, ich hatte da so einen Fall, Sven Liebig in Halle, der auch den Kollegen von der SPD, Karamba Diaby und viele andere immer wirklich unter Druck gesetzt hat, gemacht, beleidigt und so weiter und bedroht. Irgendwann finde ich es auch richtig, dass der eine Freiheitsstrafe ohne Bewährung kriegt. Du kannst das nicht jahrelang sozusagen marodierend rumlaufen. Das ist richtig. Und wie gesagt, es gibt mittlerweile auch Polizei und andere, die sich damit beschäftigen und es erkannt haben. Und dann sage ich mal, man muss ja sowieso, also die Akteure hier, die das auch willfährig machen, muss man sich verteidigen. Da sind wir jetzt im Bereich Strafrecht anders, müsste aber auch Zivilgesellschaft einbeziehen. Und dann gibt es den anderen großen Punkt, wo es von außen kommt. Da musst du natürlich Sicherheitsstrukturen schaffen, Firewalls, und musst die Leute auch enttarnen, weil das wirklich, das ist ja, sagen wir mal so.
Mit von außen meinen Sie Trolle, oder?
Trolle, Bots. Russland ist da massiv aktiv. Die kommen nicht als Soldat im Anzug, sondern sie greifen den Bundestag und die Software an. Sie greifen einfache Behörden an, wo plötzlich ein kleines Rathaus, weil sie nicht sicher genug eingestellt waren, wochenlang keine Bescheide, keine E-Mails hat, keine Auszahlung machen kann und nichts. Das ist so, wo Angst geschürt wird. Russia Today als Fernsehsender hat ja tagelang was über ein entführtes Mädchen, das gar nicht entführt war, noch behauptet, nachdem Polizei schon längst sagte, das Mädchen ist wieder da, wir haben geredet. Ja. Die Gesellschaft, das hat was von Zersetzung. Und das muss ich ja sagen, vor 7, 8 Jahren, als ich gesagt habe, alles, was zusammen passiert, zersetzt demokratische Strukturen, Prozesse, Vertrauen darin, dass man hier Dinge nach bestimmten Prozessen noch regeln kann. Und da hat ein Kollege zu mir gesagt, Renate, das war jetzt dicke. Der benutzt das Wort jetzt selber aber auch.
Das Wort dicke? Nein, Zersetzung. Das Wort zersetzen.
Ja.
Thomas Fischer, ich glaube, wir müssen, um das Thema noch ein bisschen fassbarer zu machen, an einem Beispiel uns mal das rechtlich anschauen. Worum geht es hier rechtlich im Kern? Was ist das Schutzgut, das diese Paragraphen insgesamt meinen? Und was brauchen wir, wenn wir eine ordentliche Strafverfolgung oder eine Verurteilung hinkriegen wollen? Die Ehre, oder ist das Schutzgut?
Nein, kleine Vorbemerkung. Wir sollten vielleicht noch das Wort Sensibilisierung einstreuen. Weil das ist ja das, was in den letzten 10 Jahren passiert ist. Parallel dazu und mit Unterstützung von Frau Künast. Das heißt, die Öffentlichkeit nimmt in einem weitaus stärkeren Maße als früher zur Kenntnis, dass das, was man als Hass und Hetze im Netz bezeichnet, überhaupt existiert und dass es ein soziales Problem ist, was darüber hinausgeht, dass ein Nachbar über den Zaun seinem anderen Nachbar "Du Idiot" rüberschreit. Das ist ja gerade das Entscheidende daran, ja, dass sozusagen das sich löst aus einer rein individuellen Rechtsgutsverletzungsbeziehung. Grundsätzlich ist das Rechtsgut dieser ganzen Beleidigungsdelikte jetzt im weiteren Sinne, die sich unterscheiden rechtstechnisch in Beleidigung, üble Nachrede, Verleumdung. So im Grundsatz mal, Beleidigung ist eine Wertung, du Idiot in der Regel. Eine üble Nachrede ist eine Tatsachenbehauptung, die den anderen in seiner sozialen Anerkennung verletzt. Und Verleumdung ist eine bewusst falsche Tatsachenbehauptung.
Der Herr Fischer hat ja gar kein Staatsexamen.
Der ist dreimal vorbestraft, obwohl es nicht stimmt. Das wäre jetzt eine Verleumdung. So, das klingt sehr einfach, ist es aber natürlich wie alles in der weiten Welt des Rechts und auch sonst nicht so völlig einfach. Also zum Beispiel die Grenze zwischen Wertung und Tatsachenbehauptung, die kann relativ schwierig sein. Ja? Mein Beispiel von den beiden Nachbarn, die sich gegenseitig als Idiot bezeichnen, da meint der eine vielleicht, du bist halt das, was man so Idiot nennt, also du gefällst mir insgesamt nicht als Person. Und der andere meint vielleicht, du hast eine schwere, sagen wir, Intelligenzminderung.
Ich könnte das Wort Schwachkopf einwerfen.
Ja, Schwachsinn stand früher in § 20 StGB. Das kann man dann noch differenzieren und so ab IQ 30 nach unten hieß diese Gruppe Idiotie. Das wäre eine Tatsachenbehauptung. Nur wird kein Mensch auf die Idee kommen, jetzt zu sagen, das ist, wenn man jemand anders Idiot nennt, das war jetzt eine üble Nachrede. Sie wissen, was ich meine. Es gibt bessere Beispiele wie immer. Insoweit ist zunächst mal das Rechtsgut die Ehre der Person, eine Ehre. Jeder Mensch denkt irgendwie, er weiß, was Ehre ist. Es kommt häufig vor, dass Menschen denken, ich weiß, was es ist, weil ich empfinde das oder ich sehe das. Wenn er es aber beschreiben soll, wird es schon schwierig. Ja, ist jetzt Ehre, was sich sozusagen subjektiv im Menschen entwickelt oder darstellt? Oder ist Ehre das, was ihm von außen zukommt? Ja, ist es ein verdienter Achtungsanspruch oder ist es ein Achtungsanspruch, der absolut ist? Sagen wir mal aus dem Menschenwürdegrundsatz. Das ist ja unterschiedlich. Wenn man zu jemandem sagt, du bist ein vorbestrafter Verbrecher, dann ist das ja, sagen wir mal, eine schwere Herabsetzung. Wenn er aber vorbestraft ist, kann er schwer was dagegen machen, ja, weil er sagt, Verbrecher oder Vorbestrafter, das ist ja festgestellt und in der Gesellschaft ist halt dein Achtungsanspruch sozusagen um dieses Faktum gemindert. Deshalb ist das Recht der persönlichen Ehre, wie sie sich entwickelt hat, ein sehr, sagen wir mal, außerordentlich interessantes, vielgestaltiges Schildern des Rechtsguts, auch über die Zeiten hinweg, über die Jahrhunderte oder Jahrtausende hinweg. Ja. Ehre kam ja früher zum Beispiel wesentlich weniger oder gar nicht im Individuum zu, sondern bestimmten Stellungen in der Gesellschaft. Ja. Die Ehre eines Ritters oder die Ehre eines Adligen war eine völlig andere Ehre als die Ehre eines Bürgers oder eines leibeigenen Bauern. So, und der zweite Aspekt sind immer öffentliche Gesichtspunkte. Wie wir es zum Beispiel in solchen gruppenbezogenen Beschimpfungen sehen, wie wir jetzt im § 192a, verhetzende Beleidigung. Ja, wer einen anderen wegen seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten gesellschaftlichen Gruppe beleidigt. Also ich beleidige dich nicht oder verleumde oder beschimpfe dich nicht, weil du Herr Müller bist oder Herr Meier, sondern weil du ein Behinderter bist oder weil du ein Grünen-Politiker bist, ja, oder ein Journalist.
Homosexuelle haben das große Problem auch.
Ja, natürlich, ganz genau. Da kommen natürlich, jetzt sagen wir, öffentliche Gesichtspunkte dazu, Gesichtspunkte des sogenannten öffentlichen Friedens und der, sagen wir mal, Kommunikationsstruktur in der Gesellschaft. Und die, sagen wir mal, Heraushebung von bestimmten Arten von solchen Straftaten, also zum Beispiel Beleidigung von im politischen Leben stehenden Personen, die Frau Künast ja auch schon angesprochen hat, die stammt ja nicht daher, dass jetzt ein Politiker als Mensch mehr wert ist als ein Nichtpolitiker. Ist ja logisch. Trotzdem ist die Mindeststrafe erhöht, weil der in der Öffentlichkeit stehende Politiker, und das ist ja ein Kennzeichen der demokratischen Verfassung unseres Staates, dass Politiker in der Öffentlichkeit stehen und nicht in irgendeinem Bunker sitzen, von dort aus auf Knöpfe drücken. Das heißt, ein Politiker macht sich sozusagen im Dienste, natürlich auch im eigenen, aber auch im Dienste der Öffentlichkeit zu einer Person, die leicht erreichbar ist, die leicht verletzbar ist in dieser Hinsicht. Und gleichzeitig mit der Beleidigung oder Verleumdung des Politikers wird ja auch die Struktur selbst beleidigt und herabgewürdigt. Ja, also da geht es dann um Menschenwürde, es geht um demokratische Grundfreiheiten, es geht um die Kommunikationsfreiheit und so weiter. Also die Rechtsgutslage ist nicht so völlig einseitig und sie ist auch nicht völlig übersichtlich.
Jetzt haben wir ja schon festgestellt, das hat sich in den vergangenen Jahren sehr stark verändert. Das hat sich auch mit den sogenannten sozialen Medien sehr stark erstens verändert und zweitens potenziert. Frau Künast, Sie sind schon ein bisschen in der Politik. Wie ist das denn früher gewesen? Gab es da gelegentlich eine anonyme Postkarte, die so ähnlich ist? Oder ist es nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ anders gewesen? In meinem Studium haben wir bei den Äußerungsdelikten eher noch wie so tabellenartig gelernt, Arschloch kostet so und so viel Strafe, Idiot so und so viel. Hm. Heute sind es auch ganz andere Formulierungen, oder? Das ist ein falscher Eindruck.
Formalbeleidigung, also wenn du das A-Wort sagst, ist Formalbeleidigung immer, ja, oder ein paar andere Worte. Es kommt aber, und da wird es schwierig, wo es darum geht, dass ein Gericht abwägen muss. Meinungsfreiheit zu Persönlichkeitsrecht. Und da sind die Juristinnen und Juristen gefragt, das abzuwägen zueinander, den Kontext und umzunehmen. Und da ist es dann ja in der Vergangenheit auch öfter schiefgegangen,
muss ich nochmal sagen. Hässlich würde ich Ihnen das Beispiel, Herr Präsident, mit Verlaub, Sie sind ein Arschloch vorschlagen.
Ja, da haben Sie schon genau reingegriffen. Da ist aber das A-Wort schon mal gesetzt, da kommst du nicht weit. So, jetzt, was war das Besondere? Er hat es am Redepult des Bundestages gesagt, da ist dann Indemnität, also dafür kannst du nicht verfolgt werden. Weshalb ja, das muss ich mal in aller Klarheit sagen, wer war das eigentlich, der gesagt hat, das Parlament ist die Schwatzbude? Wilhelm, der so und so vielte, der Vierte oder was?
Zweite war es, glaube ich. Ja,
da gibt es bestimmt viele Hörerreaktionen jetzt, wenn wir falsch liegen. Der Punkt ist, Wilhelm, der so und so viele, hat gesagt, das Parlament ist eine Schwatzbude. Und heute sind wir in einer Situation, wo das Redepult im Deutschen Bundestag quasi für die AfD eine Munitionsfabrik ist. Ja, da wird die Munition produziert, das kurze YouTube-Video produziert, der Hass, die Delegitimierung von demokratischen Strukturen und so. Das ist ja nochmal was ganz anderes, also was da heute stattfindet. Und deshalb sage ich, das ist sozusagen die Munitionsfabrik, das Redepult im Bundestag. Auch weil du das dann hunderttausendfach sendest. Die haben ja, ich weiß gar nicht, wie viele hunderttausende Follower, die bei TikTok haben. Sie bauen ihre Reden rhetorisch auch so auf, dass es so kurze Stücke sind, die da reinpassen. Und es ist ja systematisch orchestriert und international vernetzt genutzt. Ja, Da werden auch, also sag ich mal, die ähnlichen Dinge benutzt. Leider ist zwischendurch, die CDU spielt da auch mal ein bisschen mit, wenn sie rechtspopulistisch unterwegs ist. Also wenn ein CDU, CSU, was war es, Herr Söder oder irgendjemand, nee, von der CSU hatte dann irgendwas, die Grünen wollen ihre Haustiere verbieten. Das war kurz nachdem Trump behauptet hat, in Idaho gibt es Migranten, der Nachbarn Katzen und Hunde fressen oder so. Also diese Stimmungsmacher, das ist qualitativ was ganz anderes. Das ist sozusagen ein orchestriertes, systematisches Massendelikt, das auch öffentliche Meinung, Einschätzung manipuliert und Fakten zurückdrängt. Früher hast du hier und da mal einen Brief gekriegt, manchmal in alter, krakeliger Schrift. Und selbst wenn etwas mal wirklich hardcore war, weil da eine Adresse drauf war sogar, und man es angezeigt hat, kriegtest du später mal mit, dass einen die Staatsanwalt fragte, der ist 85, der Herr, und halten Sie Ihre Anzeige aufrecht? Und da habe ich dann irgendwann gedacht, nee, ziehe ich zurück. Weil ich dachte, der ist jetzt gestraft genug dadurch, dass er überhaupt Polizeikontakt hatte mal oder so für die Geschichte und sich Sorgen machen durfte, wenn es so Hardcore-Sachen waren. Aber jetzt ist es ja noch was ganz anderes. Also wie Herr Fischer auch sagte, es geht nicht nur um mein Persönlichkeitsrecht an der Stelle. Es geht um die Frage, ob in dieser Gesellschaft sich am Ende noch Menschen für Ämter engagieren und
wenn man sowas wissen, aushalten muss.
Ja, wissen Sie, es gibt ja genug Leute, auch auf dem Dorf, ehrenamtliche Bürgermeisterinnen oder andere, die früher niederlegen und sagen, ich werde nicht nochmal kandidieren. Wenn es nächstes Jahr ist, sucht euch einen anderen, weil sie sagen, ich und meine Familie, wir werden das nicht mehr machen. Und ich muss Ihnen sagen, ich war vor einigen Monaten, das hat mich sehr beeindruckt, weil es dann nicht nur theoretisch blieb und man liest darüber. Ich war in Königs Wusterhausen, also südlich von Berlin, eingeladen in so einer Brandenburgischen Akademie der Kommunalbeamtinnen und Beamten, wo auch der Verfassungsschutz mit dabei war, die Finanzbeamte, Feuerwehr und so, die haben den ganzen Tag gemacht, wollten mich unbedingt haben, weil ich jetzt so viel Gerichtsverfahren gemacht habe, wollten mich mal sehen, um über Hass zu reden, den die erleben. Wissen Sie, da legt man schon die Ohren an. Ja? Wir müssen alle 40 Minuten AfD-Hassredebeitrag, die uns zu Landesverrätern erklären oder ähnliches Zeug aushalten. Da ist man auch emotional erschöpft. Aber die arbeiten da, die wohnen mit ihren Familien da, die kriegen Mails, werden angesprochen, wir wissen, wo deine Kinder zur Schule gehen und so weiter. Und oder lungern auch Leute vor ihren Häusern rum. Und dann sogar, wie sagte ein Landrat, der kurz vorher pensioniert war, zu mir, ich habe 1990, also im ehemaligen Osten der Republik, ich habe 1990 hier im Landratsamt alles aufgemacht. Früher kam man da kaum rein. Alles aufgemacht, ja. Man kam rein, wir haben geredet, wir versuchten, guten Service zu liefern. Und die letzten Jahre meines Amtes als Landrat habe ich alles wieder zumachen müssen. Mhm. Warteräume getrennt, Glasscheiben aufgesetzt, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter in Mediation geschult. Wir machen viele Termine nur zu zweit, damit der Zweite entweder Zeuge ist oder als Mediator intervenieren kann. Und dann sagte, und die wichtigste Schulung ist, wenn es noch so aggressiv wird, der Termin muss mit einem Erfolg beendet werden, damit der nicht nochmal wiederkommt. Ja, und dann gibt es Leute, die sagen, ich arbeite da zwar noch weiter, aber wir haben unser Häuschen verkauft und sind 30 Kilometer weggezogen, damit ich meine Familie schütze. Mhm. So weit ist es. Und das hat nichts mehr zu tun mit in Sütterlin geschriebener, blödsinniger Geschichten über 80-Jähriger, die irgendwie nicht aushalten, dass eine Grüne sagt, man könnte mal dies oder jenes politisch machen.
Aber jetzt ist doch eine ganz wichtige Frage an der Stelle, wer sind die Menschen, die so etwas tun? Und da haben Sie ja rund um Ihren persönlichen Weg, dem entgegenzutreten, auch sowas wie, ich sag mal flapsig, Hausbesuche gemacht. Sie haben sich ja dafür interessiert, wer sind diese Menschen? Was ist Ihnen begegnet?
Zwei Gruppen. Also nachdem ich mit einer Journalistin, Britta Stuff, das gemacht hatte, für mich waren es und für sie auch, glaube ich, zwei Gruppen. Die einen, die mal was raushauen und vielleicht so ein bisschen schärfer denken, aber es gibt eben, und das ist die große Gefahr, Gruppen, die das wirklich systematisch betreiben. Also die haben auch Fortbildungsinstitute, sie lernen teilweise in indirekter Rede, das ist nicht mal ganz so einfach, am Anfang haben sie richtig gelernt, wie man in indirekter Rede was sagt, nicht wenn Frau Künast auf der Veranstaltung ist, haue ich hier einen rein, sondern wenn ich erleben würde, dass jemand das tut, weinen würde ich nicht. So, sagt der Staatsanwalt, kann ich nichts mit anfangen. So. Und systematisch betrieben, es gibt bei denen, diesen rechtsextremen Kreisen, auch ein Handbuch für Mediengerilla, wie man es am besten macht. Da geht es auch darum zu sagen, ich weiß, wo deine Frau arbeitet, wo du wohnst, wo deine Kinder sind. Also mit dem Auftrag, greife Menschen persönlich an, indem du Menschen angreifst, die ihnen nahestehen und die sie nicht mit reinziehen wollen. Also das sind diese
Gruppen. Sind es denn Menschen gewesen, ich frage es mal ganz platt, sind es Menschen gewesen, vor denen sie Angst gehabt haben oder sind das Maulhelden gewesen oder beides?
Nein, nicht Angst gehabt, aber wir haben ja nicht mal die Allerschärfsten besucht. Ja, da hätten wir, schien uns dann selber ein Sicherheitsrisiko. Nicht. Aber ja, Leute, die mal was schreiben, auch wir reden auch so. Ich sag mal, der erste war ja der Meister, der in einem öffentlichen Behörde da in Brandenburg arbeitet. Auch wir reden so, ja. Bei dem waren wir anderthalb Stunden, ja, also Journalistin und ich. Und das war nett und es schien einem einfach so ein bisschen kleinbürgerlich, solide. Der hat sogar, weil seine Frau in einem Hort arbeitet, gesagt, also von eigenem Geld, weil kein Geld da ist, im Sommer mache ich immer zweimal in unserem Kleingarten, holen wir bei so einem Discounter Brötchen und Würste und grillen im Garten und die Hortkinder kommen. Und das Geld hat er selber ausgegeben. Ja, auf der anderen Seite gesagt, wieso gibt es nicht Geld für alles Personal da oder nicht mal für eine Schale Apfel oder Bananen, aber für die Flüchtlinge gibt es was. Er hat aber nicht schlecht über Flüchtlinge geredet. Aber das sind ja Fragen, die muss man sich auch stellen. Ja, warum gibt es kein Essen im Hort oder mittags in der Schule für alle Kinder? Aber es gab auch andere, die waren so manifest.
Lassen Sie mich bei dem Mann gerade noch eine Sekunde. Happy End nach den anderthalb Stunden oder nicht? Oder?
Ja, doch, irgendwie Happy End. Er war verwundert, dass ich es wirklich gelesen habe. Und ich sage nur, warum schreiben Sie es dann, wenn Sie glauben, ich lese es nicht? Ich habe mich besser gefühlt, war die Antwort. Seine Frau war in einer Reha-Maßnahme, die hat dann noch angerufen. Was glaubst du, wer hier ist? Das müssen Sie mal sehen. Wir haben so gelacht. Was glaubst du, wer hier ist? Ja, Renate Künast. Und dann war ein Augenblick still und dann hat er ins Telefon gesagt, nein, ich bin nicht betrunken. So, das war irgendwie nett, der hat seinen ganzen Account gelöscht nachher. Ich glaube, seine Frau hat ihm gesagt, Schluss mit solchen komischen Sachen. Bei anderen habe ich gemerkt, dass sie schon irgendwie manifest rechtsextrem sind. Also die haben dann also detailliert Verschwörungstheorien gebracht, dass irgendjemand in den USA das Ziel habe, dass so viele Nordafrikaner hierher kommen und sich mit der weißen Rasse vermischen und dann gibt es die weiße Rasse nicht mehr. Wo du auch gemerkt hast, kommt dazu, selbst Menschen, die sich nicht rechtsextrem organisieren, hängen im Algorithmus drin, ja, der ihnen immer wieder dasselbe zeigt. Das merkt man ja selber auch, wenn man was recherchiert. Und da ist ja eben auch die Gefahr. Der Professor Heidmeier hat vor vielen Jahren mal eine so Studie gemacht, da gibt es ein Buch, Deutsche Zustände. Und hat ja analysiert, was alles ist rechtsextrem. Und kommen dann also islamophob, homophob, antisemitisch, frauenfeindlich und so weiter. Und mit der AfD hat sich das erste Mal organisiert und sind dann, also Professor Lucke war noch nicht so, aber der ist ja auch rausgedrängt worden und das gekapert und dahinter stehen jetzt riesen auch internationale Strukturen und so. Wir wissen auch gar nicht, wo überall das ausländische Geld herkommt, das so manche da haben und nutzen. Es ist qualitativ was anderes. Es ist, ja, da greifen Leute systematisch, das müssen wir mal als Gedanken sagen, die drei Gewalten an. Und machen die Personen, die da agieren, nieder, als seien das alles schlechte Menschen und berechnend und so. Und das ist so der Hauptpunkt, wenn ich das da betreibe. Ich sage, nein, die drei Gewalten und das Glauben daran, dass die sich gegenseitig kritisieren und kontrollieren und positiv ergänzen und dass es Prozessregeln gibt für Gerichte, aber auch für Parlamente. Ja, das ist doch eine Grundstruktur, die unsere Demokratie hält. Und das ist genau das, was wir jetzt verteidigen müssen. Wir wissen, was mir auffällt. Politiker werden angegriffen, Richter vielleicht, Medien auch. Die sind angeblich Lügenpresse, muss man 100-mal sagen, dann fangen die Ersten an, es zu glauben. Aber wenn Automobilkonzerne Millionen Menschen bescheißen mit einer Manipulation am Diesel und das ein Wertverlust ist und man Probleme hat, die werden nicht in den Fokus gestellt. Jetzt will ich dazu nicht auffordern. Aber man versteht die Intention, die Absicht, dass sie demokratische Strukturen kaputt machen wollen.
Der Dichter sagt, ein weites Feld. Ich persönlich glaube, die Automobilindustrie kriegt es nur ein bisschen verzögert ab, weil der Autofan ein bisschen braucht, bis er verstanden hat, dass seine Marke geschummelt hat. Aber das ist ein weites Feld. Thomas Fischer, ich würde gerne zu dem Würstchengriller im Schrebergarten zurückkommen und würde Sie fragen wollen, ist denn das genau das Problem, was wir bei der Verfolgung dieser Delikte sehen, dass es eben die Hardcore-Fälle einerseits gibt, aber dann eben auch einen, der möglicherweise völlig übers Ziel hinausschießt. Am Ende kommt es zu so einer Art Happy End. Er löscht den ganzen Account und hat irgendwie gar nicht richtig gemerkt, was er getan hat. Können wir das glauben oder wissen wir, was wir tun, wenn wir schreiben?
Das können wir schon glauben, auf eine gewisse Weise. Es gibt wie immer alle denkbaren Möglichkeiten von dem, was Frau Künast gerade beschreibt, nämlich, wie soll man sagen, geplant, gezielt, gemeinschaftlich, sich gegenseitig unterstützend und sich gegenseitig aufputschend, solche kampagnenartigen Sachen, die gibt's natürlich im politischen Bereich ganz besonders. Es gibt darüber hinaus aber natürlich auch jede Menge, wahrscheinlich noch mehr, ich sag jetzt mal Einzeltäter. Also Leute, die daheim sitzen, irgendwie einen dicken Hals haben und halt irgendwelche unflätigen Sachen rausschreiben, ja, wenn der Tag lang ist. Und der Tag ist für manche dieser Leute ja sehr lang und der Abend, und es macht denen Freude, andere Leute irgendwie zu beschimpfen oder bedrohliche Sachen zu schreiben. Das gibt's natürlich auch. Wie soll ich sagen, die Struktur dieser Kommunikation über elektronische Medien führt ja dazu, dass der Einzelne, der da in seinem Zimmerchen sitzt, dass der sich immer ganz alleine vorkommt, beziehungsweise sehr geschützt. Ja. Der denkt immer, da vor mir, da ist jetzt eine Tastatur und da draußen ist die Welt und keiner sieht mich. Und ich kann jetzt hier machen, was ich will. Das ist ja sozusagen das große Versprechen des Internet, dass man zu jedem beliebigen Zeitpunkt praktisch verzögerungslos mit der ganzen Welt kommunizieren kann, ohne sich selbst irgendwie zu offenbaren als Person. Und zwar beliebig kurz, beliebig lang, zu beliebigen Themen, zu beliebigen Unsinn und mit vollkommen beliebigem Inhalt. Und ja, die Gesellschaften bestehen halt doch zu einem bedauerlich großen Teil nicht aus lauter Philosophen und Feuilletonisten, sondern aus Dummköpfen und aggressiven Menschen und teilweise auch gestörten Menschen. Das ist halt so. Und nochmal das Thema Sensibilisierung einzubringen, das sind ja alles, also die Beleidigung jedenfalls, ist ja ein Privatklagedelikt. Das heißt, da wo es nur um die persönliche Ehre von Personen geht, verlangt ja die Rechtsgemeinschaft nicht sozusagen von Amts wegen, dass der Betroffene, dass der Beleidigte oder die beleidigte Person jetzt aber mal loszieht und ein Strafverfahren führt oder ein anderes Verfahren, sondern das wird ihm anheimgestellt. Das heißt, es ist ein sogenanntes Privatklagedelikt. Das hat natürlich diesen Grund, bis auf immer, wenn nicht ein besonderes öffentliches Interesse besteht. Dieses besondere öffentliche Interesse wurde früher von den Strafverfolgungsbehörden sehr selten gesehen, weil die haben ja auch noch andere Akten, ja, und jede Akte, die man ins Archiv schieben kann, die ist ja eine gelungene Akte. Und deshalb war bis vor gar nicht so langer Zeit, weil die Regelbehandlung einer Strafanzeige wegen Beleidigung war, Verfügung des Staatsanwalts, Verweisung auf den Privatklageweg. Dann kann der Beleidigte dann zum Amtsgericht gehen, Vorschuss zahlen, und da versuchen selber den Staatsanwalt zu spielen und am Ende wird alles irgendwie eingestellt nach 153 StPO wegen Geringfügigkeit. Das ist eine außerordentlich frustrierende Angelegenheit. Das macht man einmal, aber dann hat man die Freude an diesen Sachen verloren. Da hat sich natürlich eine erhebliche Sensibilisierung ergeben. Ja, die Leute sind heute durch die ganze Mobbing-Diskussion und die Hass- und Hetze-Diskussion sind auch die Strafverfolgungsbehörden, Polizei, Staatsanwaltschaft, Gerichte sind da wesentlich sensibler geworden.
Jetzt zeichnen wir diese Folge Mitte November auf und just in diesen Tagen ist ein großes Thema ein Rentner, der geäußert hat, Schwachkopf Habeck, und das Ganze angelehnt hat an das Schwarzkopf, was sagt man, Kosmetika-Logo, also Hausdurchsuchung bei ihm. Bisschen rumgeeiere jetzt, wie das prozessual alles gelaufen ist, aber auch so ein bisschen vielleicht ein ungutes Gefühl beim einen oder anderen, ist das jetzt hier noch verhältnismäßig? Oder wie gehen wir jetzt hier eigentlich mit der Frage um, bei aller Berechtigung, bei allem, was wir bisher festgestellt haben, dass man sich wehren muss, ist etwas wie Schwachkopf Habeck ausreichend, bei jemand die Unverletzlichkeit der Wohnung zu brechen? Thomas Fischer.
Da kann ich mich darauf zurückziehen, was ich bei solchen Fragen von Ihnen, lieber Herr Schmidt, meistens sage.
Es kommt darauf an.
Ich kenne den Fall nicht im Einzelnen und deshalb kann ich dazu auch nichts sagen. Es wird ja jetzt kolportiert, dass derselbe Beschuldigte auch noch möglicherweise im Verdacht stand oder steht, Volksverhetzungen öffentlich verbreitet zu haben.
Volksverhetzende Inhalte. Das ist halt zum heutigen Tag nicht so richtig klar. Also man hat wohl was gefunden. Jetzt ist es irgendwie natürlich super, weil der Verdacht ist irgendwie auch da, aber ob er ex ante ex post, ob er vorher schon da war, man weiß es nicht so genau.
Also Schwachkopf ist natürlich eine Beleidigung, würde ich mal sagen. Da fällt einem auch nicht mehr viel dazu ein. Bei Narr könnte man ja noch sagen, wenn Olaf ein Narr ist, könnte man noch sagen, vielleicht hat der Musk gemeint, der Bundeskanzler sei Mitglied einer Karnevalsgilde. Das wäre dann eine Tatsachenbehauptung. Die wäre falsch, aber ist ja nicht sehr verletzend. Also nah, finde ich, geht schon. Ne? Töricht kann man auch sicher auch keine Beleidigung. Man darf auch die Empfindlichkeit nicht überschätzen oder übertreiben. Auch harte Worte sind schon gut. Aber Schwachkopf, glaube ich auch, das ist eine Beleidigung. Ob man da jetzt einen Strafantrag stellt oder nicht, das ist eine Frage des Grundsatzes vielleicht, ja, oder auch mal des Maßes voll. steht im Belieben der betroffenen Person. Da habe ich nichts dran auszusetzen oder zu kritisieren. Und was die Staatsanwaltschaft da macht, das ist dann halt wiederum eine Frage des Maßes der Sensibilität und der Einzelfallsbetrachtung. Jetzt könnte man sagen, wenn ein prominenter Politiker einen Strafantrag stellt und sagt, ich meine das hier wirklich ernst, dann müssen wir schon mal schauen, dass wir da jetzt nicht in so eine Riesenberichtssache reinlaufen, dann machen wir mal unseren Job ganz sorgfältig. Was sollen wir da machen? Also ist jetzt alles völlig hypothetisch in die Luft fantasiert. Da sitzt jetzt so ein Staatsanwalt da und sagt, was machen wir jetzt? Fragen wir jetzt den Rentner, waren Sie das? Und dann sagt er, nö, war ich nicht. Und dann sagen die, können Sie mir mal Ihren Laptop zeigen?
Sagt er, nein.
Und dann sagt er, nö, finde ich nicht, dass ich den Ihnen zeigen sollte. So, und dann ist das Ding gelöscht und alles ist weg und der Politiker schaut in die Röhre und die Sache wird wieder eingestellt. Jetzt kann man sagen, bevor der uns durch die Lappen geht, beschlagnahmen wir einfach mal das Laptop oder das Handy oder was auch immer. Kann man machen, ja. Also, wenn man das jedes Mal machen würde, wenn ein Mensch zum anderen Mensch Schwachkopf oder was Ähnliches sagt, hätte man relativ viel zu tun. Aber ich kann jetzt auch nicht so aus der Distanz sagen, das ist unverhältnismäßig.
Das drängt Frau Künast.
Ja, also, vielleicht wissen wir ja mehr, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird. Heute sehe ich lauter unterschiedliche Dinge, ja. Man hat die bayerische Polizei oder Staatsanwaltschaft was erklärt und hin und her. Ich persönlich, sag mal, kann mir eigentlich so ganz persönlich nicht so ganz vorstellen, dass wegen einer Beleidigung, die da eine Wohnungsdurchsuchung machen, also die sind ja auch nicht lebensmüde, was ihren Arbeitsaufwand anbetrifft. Ja, Personal ist sowieso eng, vor allen Dingen bei Polizei und Staatsanwaltschaften. Aber ich weiß es nicht. Ja. So rechtlich wäre es zulässig. Ich würde aber eher vermuten, dass man da auf jemanden gestoßen ist, bei dem schon mehrere Dinge laufen. Ja. Und man dann sagt, jetzt ist es wieder der Fokus des Spinnennetzes und da muss man mal eine Grenze ziehen. Ich weiß auch, in Bayern gibt es durchaus auch Staatsanwaltschaften und so weiter, die sich stärker damit beschäftigen und die suchen nicht jemanden, der einmal einen Ausfallschritt macht, ja, und irgendwie Schwachkopf schreibt, sondern die gucken schon, wo laufen Fäden zusammen und wer macht das systematisch. Und da ist ja dann der größere Einfluss auf die Gesellschaft auch da. Was mir aber nebenher noch Sorgen macht, das sehe ich jetzt schon, mit welcher Massivität so eine Art Desinformation läuft. Leute, die im Netz systematisch behaupten, Habeck hat angezeigt und deshalb wurde die Durchsuchung gemacht. Ja? Und dass das so unmöglich wäre, dass er auf einer Durchsuchung besteht. Also dahinter hängt schon wieder einer der berüchtigten, sage ich auch, rechtsextremen und rechtspopulistischen Kampagnen. Und endgültig verschlägt es mir die Sprache, wenn ich dann so FDP-Kollegen habe aus dem Bundestag, die schreiben, der wäre ja eine Mimose. Man würde halt mal angegriffen, wo ich denke, also Leute, manche denken ja, wenn die Grünen angegriffen werden, ist ganz hübsch, dann ist er eine Mimose. Und die merken gar nicht, dass am Ende alle angegriffen wird. Dass der ganze Bundestag als Struktur und demokratisches Element wird angegriffen. Und es wird nicht schöner, wenn man ein autoritäres System hätte.
Nun können wir der FDP sofort entgegnen. Thomas Fischer hat gerade schon festgestellt, der Schwachkopf eher tatsächlich doch strafbar.
Ja.
Also vielleicht in Richtung der FDP dieser Hinweis, Mr. Strafrecht sagt, es ist strafbar. Aber jetzt frage ich gleich hinterher, ist Mimose dann schon die nächste Beleidigung? Nein, das ist zu liebreizend.
Nein, oder? Mimose ist eine kritische Beschreibung einer Persönlichkeitsstruktur. Und das ist, glaube ich, keine Beleidigung.
Jetzt ist diese Durchsuchung, soweit wir wissen, auch im Kontext gewesen eines sogenannten Aktionstages. Das ist etwas, was wir auch immer mal wieder in den vergangenen Jahren erlebt haben an unterschiedlichen Stellen. Es gibt Blitzeraktionstage für die Verkehrssicherheit, es gibt Aktionstage gegen Hass im Netz. Ist das in Ordnung, Thomas Fischer, solche Verfahren quasi zu bündeln und quasi akzentuiert auch als Zeichen in die Öffentlichkeit dann so abzuarbeiten? Oder muss ich als Staatsanwalt, als Staatsanwältin die Dinge so machen, wie sie bei mir auf den Schreibtisch kommen? Darf ich warten für präventive Gesichtspunkte?
Ja, ich gehe mal davon aus, dass die so auf den Tisch kommen. Ja, wir sind uns ja darüber einig, man kann nicht alles tun. Ja? Man kann nicht alles verfolgen. Wir können auch nicht 100.000 Beamte vom BKA vor irgendwelche Computer setzen, die ganze Zeit über nur diese Social Media durchsuchen und das Darknet durchsuchen, ob da vielleicht doch nochmal irgendeiner jetzt ein bisschen Rauschgift anbietet oder irgendeinen pornografischen Inhalt hochlädt. Wir werden also immer nur einen ganz kleinen Teil der Wirklichkeit erfassen können mit solchen Methoden. Und das ist ja gerade ein Kennzeichen des Internet, dass es letztendlich völlig unendlich ist. Ja? Und dass man nicht alles abschöpfen kann. Und man hat nur ein gewisses Potenzial an Personal und anderen Ressourcen. Die kann man natürlich im Sinne, ob das jetzt Aktionstag heißt oder wie auch immer, Das kennt man auch vom Straßenverkehr, wo man sagt, jetzt fischen wir mal, dieses Wochenende geht mal keiner in Urlaub, sondern alle haben Schicht. Und jetzt machen wir mal eine intensive Verkehrsüberprüfung, die sonst rund ums Jahr sonst nicht möglich wäre. Das, denke ich, ist möglich. Natürlich gibt es das Legalitätsprinzip und alles muss verfolgt werden. Aber es gibt ja natürlich auch, sagen wir, Einschränkungen des Legalitätsprinzips oder gewisse Relativierungen durch Einstellungen im Ermittlungsverfahren. Jetzt könnte man sagen, bei so einem Aktionstag nehmen wir uns mal bestimmte Strukturen vor oder bestimmte Erscheinungsweisen. Die sammeln wir jetzt mal über einen Monat oder zwei Monate und dann hauen wir da mal rein und machen da mal was. Das halte ich für durchaus sinnvoll. Man darf sich ja auch, das vielleicht nur noch am Rande bemerkt, das Wort Hausdurchsuchung ist zwar natürlich richtig, es ist die Durchsuchung einer Wohnung. Man darf sich das aber jetzt nicht so vorstellen, wie wenn jetzt die GSG 9 ein Altenwohnheim verwüstet und da alle Bücher auf den Boden schmeißt und Wände rausreißt und die Tapeten von den Wänden zieht, sondern vermutlich, also in sehr vielen Fällen besteht die Hausdurchsuchung darin, dass jemand diesen Zettel vorzeigt und sagt, wir würden gerne Ihr Laptop haben, geben Sie uns den freiwillig raus oder müssen wir uns holen. Dann geht er in sein Schreibzimmer und holt den Laptop und dann ist die Durchsuchung beendet. Wenn er es nicht täte, würde die Wohnung durchsucht. Soweit ist es schon ein massiver Eingriff. So, zurück zu Ihrer Frage. Ich glaube, das darf man. Man darf solche Aktionstage machen, wie man ja auch schwerpunktmäßig in irgendwelchen kriminogenen Örtlichkeiten und sonstigen Strukturen mal zeigen kann, dass der Staat auch noch da ist.
Auf den Busch klopfen. Renate Künast, zum Abschluss hätte ich die Frage, die so ein bisschen wahrscheinlich naiv ist, weil wir sind im Wahlkampf. Es ist eigentlich nicht mehr damit zu rechnen, dass irgendetwas Vernünftiges in dieser Legislatur entsteht. Aber was wäre Ihr Wunsch? Was ist das Drängendste, was wir brauchen, um bei Hass und Hetze noch wirksamer vorgehen zu können? Gibt es da einen konkreten Wunsch bei Ihnen oder sagen Sie, es ist so komplex und kompliziert, wir sind eigentlich Schritt für Schritt darauf angewiesen, vielleicht auch, dass das einfach umgesetzt wird von den Staatsanwaltschaften, was wir schon haben?
Unter uns Juristinnen und Juristen, ja, das Böckenförde Diktum sagte doch mal der ehemalige Verfassungsrichter sinngemäß, ich kriege das Zitat nicht genau hin, diesen Satz, dass der demokratische Rechtsstaat von Voraussetzungen lebt, die er selber nicht herstellen kann, nämlich einer aktiven, für die Demokratie und ihre Strukturen eintretenden Zivilbevölkerung. Warum sage ich das? Weil ich glaube, dass wir gegen das, was sich auch durch das Digitale und die Profitinteressen dahinter, sind oft auch sehr reiche, wohlhabende Menschen, selbst Zeitungen und so gehören irgendwelchen reichen Menschen international und so, so ganze Imperien oder der Springer-Konzern zu, weil über 30% KKR, die investieren in fossile Dinge, die haben alle Interessen, die an der Ausrichtung dieser Zeitung oder sonst wie nicht vorbeigehen, um es mal ganz nett zu sagen. Ja. In so einer Situation brauchen wir eben
einen starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
Auch den, genau. Aber erstmal starke drei Gewalten, die wir auch schützen. Wir brauchen den Schutz von Medien und Journalismus, zum Beispiel durch einen starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der auch funktioniert und seinem Auftrag nachkommt. Aber wir brauchen auf der anderen Seite nicht nur national, auch auf der europäischen Ebene. Ja, weil wir uns gegenüber großen Konzernen auch vertreten müssen. Irgendjemand hat da aus dem Trump-Imperium ja gesagt, weiß ich, wenn man jetzt Musk durch irgendwelche Verfahren Strafen aufoktroyiert durch die EU-Kommission, dann könnten die sich irgendwas anderes vorstellen. Keine Ahnung. Also da sehen Sie schon, wie hardcore das ist. Aber der andere Punkt ist eben die Zivilgesellschaft. Und deshalb glaube ich, also das dürfen wir nicht unterschätzen. Deshalb brauchen wir, hatte ich mir gewünscht, diese Legislaturperiode. Herr Buschmann hat es aber, der Ex-Justizminister, nicht hingekriegt. Und es hat sich gezogen, zum Beispiel ein digitales Gewaltschutzgesetz mit spezifischen Regeln nochmal, um sich besser wehren zu können, machen Individuen, könnten aber auch bestimmte Vereine und Verbände. Und wir brauchen ein Demokratiefördergesetz. Wir müssen zivile Organisationen, Vereine und so unterstützen in ihrer Funktionsweise. Die sich speziell drum kümmern, aber ich sag mal, das geht auch bisschen in die Tiefe der Kommunalpolitik rein und die Frage der Sportvereine, wo man lernt, sich ordentlich miteinander zu benehmen, selbst wenn man mal fault, und Fair Play in der Gruppe zu machen. Also wir sind alle gefragt, die drei Gewalten und die Zivilgesellschaft.
Das war unser Weihnachtsspecial über den Rufmord. Danke, Mr. Strafrecht Thomas Fischer. Danke Ihnen, Renate Künast, dass Sie heute bei uns waren. Danke auch dem ARD-Hauptstadtstudio, dass diese Aufzeichnung ermöglicht hat. Hinter der Scheibe sitzt wie immer Georg Brandl in der Regie und heute Annette Skschüdow
Außerdem danke ich Chris Eckert, Walter Filz, Sonja Hase, Silke Hofmann, Lena Wernhöfer und danke allen, die geholfen haben, auch wenn ihr Arbeitgeber und die Mandantschaft wahrscheinlich dagegen wären, wenn sie es denn wüssten. Wenn Sie Fälle, Fragen oder Feedback für uns haben, unsere E-Mail-Adresse lautet mord@swrkultur.de. Auf unserem Anrufbeantworter kann heute gar keine Nachricht sein. Denn passend zu uns, Thomas Fischer und mir, handelt es sich um ein röhrenbetriebenes Schwergewicht, dessen Transport noch dazu mit der Bahn von Baden-Baden nach Berlin absolut undenkbar ist. Ich habe aber gleichwohl eine Ankündigung in eigener Sache. Wir sind nämlich im März 2025, genauer am 14. März, auf dem SWR Podcast Festival in Mannheim und ab sofort gibt es dafür Karten. Ach so, wenn ich wir sage, dann meine ich Mr. Strafrecht und mich, Frau Künast. Sie sind natürlich herzlich eingeladen, auch dabei zu sein. Podcast-Festival, wäre das was für Sie? Wir diskutieren einen konkreten Mordfall, über den ich noch nicht so viel verraten will, aber wir haben einen sehr spannenden Gast dabei. Sie war Staatsanwältin in der Sache, über die wir in Mannheim sprechen werden, ist inzwischen Richterin und als solche durchaus bekannt. Und sie hat im Deutschen Richterbund eine exponierte Position. Frau Künast, möchten Sie raten, wer kommt und kommen Sie auch?
Ich weiß noch nicht genau, was ich am 14. März so konkret vorhabe. Das ist kurz nach der Bundestagswahl. Mal schauen. Und ich komme nicht auf den Namen.
Jemand aus dem Präsidium der Deutschen Richterschaft. Ich lasse das nochmal offen. Fachleute haben jetzt vermutlich eine klare Vermutung und gucken in Richtung Bayern. Karten jedenfalls gibt es unter podcastfestival.de. 14. März 2025 ist das Datum. Wir sind wieder in der alten Feuerwache. Aber vorher hören wir uns ja hier in diesem Kanal. Auf Wiederhören sagt Holger Schmidt.
Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR Kultur. Das komplette Podcast-Angebot auf swrkultur.de.
SWR Kultur. Neu entdecken.